Das Domradio ist hier. Wer isst eigentlich was und wer frisst auch wem was weg? Das sind so große Fragen. Wenn man die gründlich recherchieren will, dann kann man damit wahrscheinlich Tag und Nacht über viele Jahre hinweg verbringen. Denn es geht dabei auch um viele Verstrickungen und Zusammenhänge, die das bloße Auge so schnell überhaupt nicht erfassen kann. Dinge, die aber durchaus gerne mal einen Gedanken wert sind. Hallo Rainer Hagenkort, Theologe und Biologe im Institut für Theologische Zoologie.
Hallo Frau Vorbot.
Es hat Mitte August ein Treffen gegeben in Lateinamerika. Da ging es um die Abholzung des Regenwaldes ohne richtigen inhaltlichen Abschluss und ohne einen Fokus auch auf die Gründe für diese Zerstörung der grünen Lunge zu legen. Was haben Sie da besonders beobachtet?
Was ich beobachte in dem Feld ist eine gewisse Beiläufigkeit, mit der dann erwähnt wird, warum der Regenwald abgeholzt wird. Und dann wird eben fast beiläufig erwähnt, dass es erstens wegen des Anbaus von Soja so stattfindet und zweitens wegen der Züchtung von Rindern. Und dann nochmal das Stichwort beiläufig, das wird dann fast gar nicht mehr erwähnt, geht 98% des Sojas in die Mastanlagen der Vereinigten Staaten und Europas und das Rindfleisch wird tatsächlich auch fast zu 100% exportiert. Und beiläufig nochmal, entschuldigen, dass ich es nochmal sage, diese Verschleierung, die da an dieser Stelle und an anderen Stellen auch deutlich wird, die wird mir mehr und mehr deutlich. Und damit meine ich, dass offenbar hier die Fleischindustrie so mächtig ist, und zwar in diesem Fall die Fleischindustrie und die Fleischbarone, die es in Lateinamerika offenbar immer noch zu sagen haben, dass diese Macht dazu führt, dass das eigentliche Thema lautet, es geht um diese gnadenlose Ungerechtigkeit, und zwar nicht nur gegenüber den Tieren, die da bei uns gehalten werden, sondern um eine Gnadenlosigkeit der Erde und den Armen gegenüber. Denn der Fleischkonsum ist da eines der größten Probleme insgesamt. Und an dieser Stellschraube wollen offenbar die wenigsten etwas verändern.
Jetzt waren wir gerade im Amazonas und bei der Regenwaldabholzung. Wir kommen auch gleich noch mal ganz in unsere Nähe. Aber apropos, das Getreide oder der Soja wird häufig dann an Rinder oder an Tiere verfüttert und dient gar nicht so sehr dem Hunger der Menschen, der direkten Linderung des Hungers der Menschen. Ganz aktuell wollen Herr Erdogan und Herr Putin heute noch mal über dieses Getreideabkommen reden, das ausgesetzt worden ist. Und es wird immer gesagt, es geht um die Versorgung der Weltbevölkerung. Ist das so?
Auch da Verschleierung, Beiläufigkeit. Letztlich kann man sagen, ja, weil die Menschen in der Welt auch sehr, sehr gerne ganz viel Fleisch essen, geht es auch da um die Versorgung der Menschheit. Und ich weiß jetzt nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Zahlen verändert haben, ob Herr Erdogan und Herr Putin jetzt eine andere Weise verabreden, wohin mit dem Getreide. Als es vor einigen Monaten in dieser dramatischen Situation um genau dieses Getreide ging, waren die Veröffentlichungen immer mal wieder zu lesen, dass eben 3/4 des Getreides nicht in die Küchen der Armen fließt, sondern in die Massentierhaltung. Und ich glaube nicht, dass sich jetzt daran was verändert. Da sind wir beim gleichen Thema wie Lateinamerika. Erstens die Methode einer Beiläufigkeit und zweitens nochmal die Macht der Fleischbarone, die sowohl diesseits als auch jenseits des Atlantik hier so mächtig ist, dass die offenbar nicht gebrochen werden kann. Der Hunger der Leute, sage ich auch mal, in den Industrienationen nach möglichst viel immer billigerem Fleisch, der scheint ja unstillbar zu sein.
Das ist eine andere Art von Hunger als der direkte Hunger. Haben Sie persönliche Erfahrungen mit Fleischindustriellen?
Mehrfach hatte ich mit Tönnies, auch mit dem Herrn Tönnies persönlich sogar zu tun vor einigen Jahren. Und Tönnies ist ja derjenige, der hier in Reda-Wiedenbrück, das sind 30 Kilometer von Münster weg, eine der größten verarbeitenden Industrien, also einer der größten Schlachthöfe Europas betreibt. Und jetzt vor kurzem war ich mit jemandem im Gespräch, der dort in Reda-Wiedenbrück seit Jahrzehnten das System Tönnies beobachtet, und zwar erstens in einer Funktion als Sozialarbeiter und zweitens als Mitglied im Stadtrat. Und was er erzählt, auch nach diesem Corona-Debakel, da werden sich vielleicht viele noch erinnern, das war vor 2 Jahren im Sommer, als deutlich wurde, dass auch die Menschen, die da in dem Schlachthof arbeiten, und das sind ja fast ausschließlich Menschen, mit Verlaub, aus der Ukraine, da wird einem ja ganz schwindelig, und anderen Ländern Osteuropas, die dort wie Sklaven und Sklavinnen gehalten werden. Das System Tönnies hat sich da gezeigt in seiner Gnadenlosigkeit, also nicht nur den Tieren gegenüber, dass da auch die Würde der Tiere mit Füßen getreten wird, sondern auch die Würde der Menschen, die da arbeiten müssen. Und der Herr, dessen Namen ich jetzt leider nicht mehr weiß, hat mir erzählt, wie lange dieses System Tönnies wirksam ist. Und Herr Tönnies wirkt insofern, als er ständig irgendwelche Spenden auch gibt, dann auch der Caritas und anderen wohltätigen Vereinen, die sich kaum trauen, dann was zu sagen. Und der Herr aus Reda-Wiedenbrück spricht von einer unfassbaren Gefühllosigkeit auch der Menschen dort, in deren Nachbarschaft die Menschen wie Sklaven gehalten werden und offenbar überall die Augen oder auch die Herzen verschließen. Das ist eine Formulierung, die Coetzee ist ein südafrikanischer Literaturnobelpreisträger, der schon vor 20 Jahren das unfassbare Buch Das Leben der Tiere geschrieben hat und hier eine Analogie herstellt von dem Holocaust und dem Elend der industriellen Tierhaltung. Es ist sehr heikel, das Problem, aber er sagt, das Gleiche, was wir damals erlebt haben, erleben wir jetzt, nämlich die Gesellschaft verschließt ihre Herzen vor dem Elend der Menschen und der Tiere.
Und so eine Gleichgültigkeit auszuhebeln, wir haben jetzt immer über einen fleischverarbeitenden Betrieb gesprochen, davon gibt es natürlich nicht nur hier, sondern auch weltweit sehr viele. Es geht um Lobbyarbeit, es geht um Macht und auch um das Schmieren von Menschen, dass sie nichts mehr sagen mögen, das haben Sie gerade erwähnt, in Sachen die Caritas-Spenden, die da zum Beispiel laufen. Wie kann man denn so eine Gleichgültigkeit aushebeln und was können Kirchen aktiv tun?
Wenn die Kirchen nicht als Anwältinnen der Herzen der Menschen in dieser Gesellschaft fungieren, wer denn dann? Und ich glaube sogar sagen zu können, dass die Kirchen noch eine große Macht haben und wenn sie sich in dieses Feld begeben würden, das tun sie an vielen Stellen, aber jetzt nochmal mit einer deutlichen Ausdrücklichkeit, dann könnten sie gesellschaftlich etwas bewegen, denn die Stellschraube, und damit meine ich eine Veränderung des Konsums im Blick auf Fleischverzehr ist jetzt nicht so schwer umzustellen, zumal die Kirchen erstens die Macht über die Kantinen haben und zweitens immer noch eine wichtige Mitspielerfunktion in der Bildung haben. Und die Macht der Kantinen ist das eine. Hier in Münster ist ja kaum eine Kantine nicht in kirchlicher Trägerschaft. Warum denn nicht endlich eine Kooperation mit den Landwirten und Landwirtinnen, die nach Bioland- oder Demeter-Kriterien arbeiten, kleinbäuerliche Betriebe, die das Fleisch liefern. Es muss nicht jeden Tag Fleisch geben in den Kantinen. Finanziell ist das alles machbar. Und zweitens die Macht, die Kirchen immer noch über ihre Besitztümer haben. In Sachsen hat die Kirche beschlossen, keine Tierfabriken mehr auf Kirchenland. Dafür wäre jetzt die Zeit. Und der andere Bereich nochmal ist der der Bildung. Wie viele Kinder sind noch in der Erstkommunionfirmenkatechese? Wie viele sind noch im Religionsunterricht? Da gibt es sehr viele Lehrerinnen und Lehrer, die nun sich dieses Themas annehmen in den Schulen. Und da braucht es nochmal eine Bildungsoffensive.
Ein Appell von Rainer Hagenkort. Wir haben heute gesprochen über die Macht der Fleischbarone hier im Domradio. Rainer Hagenkort ist der Leiter des Instituts für Theologische Zoologie in Münster. Schwerpunkt ist da Tier-Mensch-Beziehung. Danke, Herr Hagenkort, fürs Gespräch.
Danke Ihnen, Frau Vorbrut.